Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Thorsten Jantschek.
Eigentlich dachte ich, der alte Gegensatz von Stadt und Land, von urbanen Zentren und ländlicher Peripherie habe sich längst aufgelöst durch die Digitalisierung. Alles wird zu einem globalen Dorf. Und die Erfahrung in der Pandemie war doch die gewesen, dass die Sehnsucht nach dem Leben auf dem Land rapide gestiegen ist. Zumindest haben in einer IFO-Studie im vergangenen Jahr 12,9% der befragten Städte, also jeder Achte, angegeben, aus der Stadt raus und aufs Land ziehen zu wollen. Doch ganz so einfach scheint das nicht zu sein, glaubt zumindest der in Zürich lehrende Ökonom und Politikwissenschaftler Lukas Haffert, der gerade ein Buch veröffentlicht hat mit dem Titel Stadt, Land, Frust, in dem er die These aufstellt, dass sich der Konflikt von Stadt und Land in den letzten Jahren nicht abgemildert, sondern verschärft hat. Hallo, Herr Haffert.
Hallo.
Was bringt Sie denn zu der These, dass der Stadt-Land-Konflikt auch gegenwärtig noch relativ dominant ist und vielleicht sogar noch sich verstärken könnte?
Am direktesten sieht man das, wenn man auf die Wahlergebnisse schaut. Da war lange so, wie Sie es eigentlich gerade beschrieben haben, das hat keine große Rolle gespielt, um Wahlergebnisse in Deutschland zu strukturieren. Das ändert sich allerdings seit einigen Bundestagswahlen und ganz deutlich eben bei der letzten Bundestagswahl 2021, bei der wir, es wird hier sehr oft auf die AfD geschaut, mit der AfD zumindest in Ostdeutschland sehr klar eine Partei, die ihre Wähler im ländlichen Raum findet, haben und dann auf der anderen Seite des politischen Spektrums noch sehr, sehr viel stärker mit den Grünen eine Partei, die ihre Wähler ganz weit überwiegend in großen Städten, in Unistädten hat. Und insofern gehe ich eigentlich erstmal von dieser Beobachtung aus. Politisch spielt der Stadt-Land-Gegensatz im Wahlverhalten wieder eine größere Rolle, als er das lange getan hat. Und dann kann man sich natürlich fragen, ja, was sind die Gründe, woran liegt das, warum kommt dieser Konflikt gerade jetzt zurück?
Es ist ja unmittelbar klar, dass die AfD eher, sagen wir, in den ländlichen, vielleicht auch sogar in den abgehängten Bereichen, großen Zuspruch findet, aber ist das wirklich mittlerweile so? Man sagt doch auch, dass ein Großteil oder ein beachtlicher Teil der AfD-Wähler und Anhänger sich aus Segmenten der städtischen Globalisierungsverlierer sozusagen speist.
Genau, Sie haben völlig recht. Dieses Thema ist eben in den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt durch die Wahlerfolge extrem rechter, rechtspopulistischer Politiker, also Trump, Le Pen, Brexit und so weiter. Und in Deutschland eben die AfD. Und deshalb gibt es so diese etablierte Erzählung, es sind die abgehängten Regionen, die diese Parteien stark machen. Und genau wie Sie aber sagen, ist das empirische Bild in Deutschland komplizierter. Also ich würde sagen, für Ostdeutschland kann man das so beschreiben. Also die AfD ist in Leipzig viel, viel schwächer als im Rest von Sachsen, ist in Halle und Magdeburg viel, viel schwächer als im Rest von Sachsen-Anhalt. Also da ist dieses Gefälle sehr klar so. Aber in Westdeutschland haben Sie völlig recht. Da gibt es sehr ländliche Regionen, in denen die AfD sehr, sehr schwach ist. Das Emsland ist ein Beispiel. Jetzt bei den kommenden Landtagswahlen in Schleswig-Holstein, in Nordrhein-Westfalen werden wir das auch sehen, dass sie nicht unbedingt in den ländlichen Regionen sehr stark abschneidet. Und andererseits gibt es tatsächlich, wie Sie sagen, urbane Regionen, also denken wir an das Ruhrgebiet, wo sie sehr viel stärker abschneidet, wobei auch da es natürlich eine starke geografische Komponente gibt. Also die AfD schneidet in diesen Städten auch nicht in den urbanen Stadtzentren stark ab, sondern wo sie stark abschneidet, ist am Stadtrand, sozusagen, also in den, wenn Sie so wollen, peripheren Regionen dieser Städte.
Was folgt denn daraus im Blick auf diese Polarisierung, die Sie am Anfang beschrieben haben, mit den Grünen auf der einen Seite und der AfD auf der anderen Seite als urbane Seite und periphere Seite? Was folgt denn daraus für das deutsche Parteiensystem und für das politische System?
Nein, das deutsche politische System hat eigentlich sehr, sehr lange immer, wenn Sie so wollen, eine Koalition über diesen Stadt-Land-Graben hinweg erzeugt. Und deshalb war der politisch auch nicht so wahnsinnig relevant. Also das hat was mit dem Föderalismus zu tun, das hat was mit dem Wahlsystem zu tun, die eben alle dazu geführt haben, dass auch eine tendenziell städtische Partei wie die SPD sich um ländliche Wähler bemühen musste, ländliche Abgeordnete hatte, dass eine tendenziell ländliche Partei wie die Union umgekehrt ja auch in den Städten aktiv wettbewerbsfähig war. Und diese Tendenz, dass es immer über den Graben hinweg nötig war, Mehrheiten zu organisieren, die könnte sich jetzt reduzieren. Also es wäre ja gut vorstellbar, wenn es mal für eine rot-grüne oder grün-rote Mehrheit reicht, dass das dann eben tatsächlich im Wesentlichen eine Koalition von ja, städtischen Wählern und auch städtischen Abgeordneten ist. Und das würde nach meiner Einschätzung natürlich dazu beitragen, diesen Konflikt weiter zu polarisieren.
Wir wissen ja, wie die Wählerschichten sich sortieren bei so einer Wahl. Sie haben aber untersucht nochmal genauer das Verhältnis der Wähler Grün und AfD im Verhältnis zu den Freiberuflern, Kreativen und Künstlern, um mal deutlich zu machen, dass urbane Lebensstile auch da eine Rolle spielen. Wie ist denn da das Verhältnis ausgefallen?
Da sieht man eben, dass tatsächlich die Hochburgen der Grünen in Deutschland eben ganz eindeutig die Stadtviertel, also nicht einmal die ganzen Städte, sondern die Stadtviertel sind, in denen sehr, sehr viele Künstlerinnen und Künstler leben. Also das wäre jetzt sowas wie in Berlin, Prenzlauer Berg, Friedrichshain. Das wäre sowas wie in Köln, Ehrenfeld, Sülz.
Ist ja nicht überraschend.
Das ist in der Tat nicht überraschend, genau, wobei also die Spannbreite eben schon extrem überraschend ist. Also, dass es eine Partei gibt, die in einigen Wahlkreisen in Deutschland über 30% der Stimmen erzielt und in anderen Wahlkreisen in Deutschland 4, 6, 8%, das ist eine Spreizung, das kennen wir eigentlich so von anderen Parteien nicht. Also sagen, wenn Sie das mal mit der FDP vergleichen würden, die ja bei der Bundestagswahl ganz ähnlich abgeschnitten hat in Summe wie die Grünen, da ist sozusagen die regionale Streuung viel, viel, viel geringer.
Zugleich erleben wir ja, dass tatsächlich so ein Boom in die ländlichen Regionen stattfindet, sodass die Lebensstile eigentlich, die einen könnten sagen, exportiert werden, die anderen sagen, das wird kolonialisiert. Ne? Das ländliche Leben durch Berliner Hipster, die dann nicht mehr im Umland wohnen, auch nicht mehr am Stadtrand, sondern tatsächlich in der Uckermark oder in Brandenburg irgendwo.
Ich würde zunächst mal sagen, das ist ein empirisch gar nicht so wichtiges Phänomen, wie das vielleicht häufig dargestellt wird. Also sagen wir, der größere Teil der Leute, die aufs Land zurückzieht aus den Städten, sind Leute, die auch ursprünglich mal vom Land in die Städte gezogen sind, also die tatsächlich Rückzügler sind. Also ich denke, warum das überhaupt wichtig ist, man könnte ja jetzt sagen, so ein bisschen ist ja egal, wo die Parteien ihre Wähler finden. Oder jede Stimme zählt in unserem Wahlsystem gleich viel und dann ist das am Ende nicht so schrecklich relevant. Warum das wichtig ist, ist, dass natürlich zur politischen Auseinandersetzung nicht nur das Verhalten der Wähler gehört, sondern ganz stark auch das Verhalten der Parteien. Also welche Themen spielen die Parteien? Welche Themen stellen die Parteien in den Vordergrund? Womit versuchen die ihre Wähler zu mobilisieren? Und da macht es natürlich einen Unterschied, ob sie eine Partei haben, die ihre Wähler überall aus dem Bundesgebiet rekrutiert und dann insofern sehr wenig Anlass hat, geografische Gegensätze aktiv zu bespielen. Damit würde man ja immer die Hälfte der eigenen Wähler vergraulen. Oder ob sie eine Partei haben, die ein sehr, sehr klares geografisches Profil hat und dann eben auch selber in die politische Auseinandersetzung, in den Wahlkampf, in den Bundestag sagen, diese Perspektive immer einbringt. Und deshalb denke ich, also um die Frage zu beantworten, welche Konsequenzen hat das, wenn wir Parteien haben mit sehr klaren geografischen Profilen in ihrer Wählerschaft, dann spricht viel dafür, dass wir dann auch Parteien bekommen, die eben eine geografisch klarer zugeschnittene Politik machen oder Politikangebote machen.
Zum Beispiel wäre das dann das Thema Miete, das ja in den letzten Jahren oder zumindest im letzten Jahr relativ dominant ist, nicht nur in der Kommunalpolitik in den großen Städten oder auf der Landesebene, sondern tatsächlich auch auf der Bundesebene. Das Thema Miete spielt natürlich für einen ländlichen Bereich, wo es doch sehr starke Eigentumsverhältnisse gibt, eine kleinere Rolle als für Berlin etwa, wo über 80% der Menschen zur Miete wohnen.
Ja, ganz genau. Also das ist ein typisches Beispiel, wo man sehen kann, wie sich eben die Wahrnehmung davon, was überhaupt ein wichtiges Problem ist, zwischen Stadt und Land unterscheiden kann. Also ich würde gar nicht mal so sehr sagen, dass hier Interessen zwischen Stadt und Land ganz stark kollidieren. Also es ist ja jetzt nicht so, als würde die Landbevölkerung sagen, in Berlin sollen keine zusätzlichen Wohnungen gebaut werden oder so. Aber die Wahrnehmung, was ist überhaupt ein wichtiges Problem, da ist eben ein ganz erheblicher Unterschied feststellbar zwischen Stadt und Land. Und genau wie Sie sagen, insofern ist es natürlich für eine Partei mit einer hochgradig städtischen Wählerschaft völlig rational, dann dieses Thema sehr, sehr stark zu bedienen.
Aber wird das nicht, wenn eine Partei ein Thema auf die Agenda setzt und das durch den Bundestag, durch eine Debatte geht oder auch in Gesetzesvorhaben eingeht, das wird ja abgeschliffen durch die ganzen vielen anderen Repräsentanten, auch aus den ländlichen Gebieten. Haben wir denn da ein Repräsentationsproblem, sodass städtische Belange eher in den Blick kommen als ländliche Belange, obwohl es ja Wahlkreise ganz normal gibt, die gewonnen oder verloren werden?
Sie haben recht, unser Wahlsystem versucht eigentlich sehr stark, eine Gleichrepräsentation aller Regionen herzustellen, über die Wahlkreise, auch über die Landeslisten. Aber wenn man sich mal diese Landeslisten genauer anschaut und sich fragt, wer kommt denn eigentlich auf die vorderen Plätze auf den Landeslisten, dann sind das eben sehr, sehr häufig städtische Kandidaten. Also typische Landesliste, sagen wir mal, der Grünen in Baden-Württemberg, da werden sie in den vorderen Plätzen immer jemand aus Freiburg, jemand aus Heidelberg, jemand aus Tübingen finden, also aus diesen typischen grünen Hochburgen. Und das führt dann doch dazu, dass insgesamt, wenn man einfach nur schaut, wo kommen eigentlich diese Abgeordneten her, wir mittlerweile einen Bundestag haben, in dem die urbanen Abgeordneten überwiegen. Das ist jetzt kein dramatisches Ungleichgewicht. Also der Anteil der ländlichen Abgeordneten ist immer noch höher als zum Beispiel der von weiblichen Abgeordneten. Aber es ist ja doch eine Tendenz, die relativ neu ist. Und dann kann man sich natürlich auch fragen, naja, was bringen diese Abgeordneten für Biografien mit? Also was sind die Erfahrungen aus ihrer eigenen Biografie, die in ihrer Arbeit mitbringen? Und das sind natürlich ganz überwiegend urbane Biografien. Also etwas, was wir schon sehr lange beobachten, ist ja, dass mittlerweile fast alle Bundestagsabgeordneten studiert haben. Das heißt, die haben eine ganz prägende Lebensphase an der Universität, was also heißt, in der Stadt verbracht. Und das heißt, in Summe, denke ich, kann man schon sagen, dass dieses Ziel, wir wollen explizit eine Gleichrepräsentation unterschiedlicher Regionen in unserem politischen System, dass das heute schlechter erreicht wird als früher.
Muss man dagegen steuern eigentlich aus Ihrer Perspektive?
Also ich glaube nicht, dass man das durch explizite Regeln verändern sollte. Also es gibt ja jetzt diese Wahlrechtsdebatte und da kollidieren natürlich immer viele unterschiedliche Ziele. Und ich glaube, das Ziel, dass man den Bundestag wieder auf seine Normgröße reduziert, ist eben auch ein wichtiges Ziel. Und wenn man dafür die Zahl der Wahlkreise reduzieren muss, dann verschärft man natürlich in der Tendenz ein bisschen das Problem, das ich gerade beschrieben habe, weil dann die Listen noch wichtiger werden. Aber vielleicht muss man das in Kauf nehmen. Ich glaube, die Parteien selber müssen sich überlegen, was sie tun können, um auch auf der anderen Seite dieses Gegensatzes zu mobilisieren, um auch auf der anderen Seite dieses Gegensatzes eine Rolle zu spielen. Und wenn das den Parteien gelingt, dann werden sie fast automatisch auch wieder verstärkt Kandidaten aufstellen können, die eben andere Biografien repräsentieren, die aus anderen Regionen kommen.
Nun ist es ja so, dass nicht nur die Politiker die Politik machen, sondern auch die ganzen um die Politiker gebauten Institutionen wie Lobbyverbände und sowas, die sitzen ja mittlerweile alle in den größeren Regionen, also in den Hauptstädten der Länder, aber auch in der Hauptstadt des Bundes Berlin. Und dann gibt es die Parteizentralen und die ganzen Mitarbeiter in den Büros, die natürlich alle ihre eigene politische Agenda haben und auch Gestaltungswillen mitbringen, um diese Agenda auch umzusetzen. Und das sind natürlich dann tatsächlich ein städtisches System an Politikunterstützung oder Politikumgebung, sage ich mal so.
Genau, ja. Also ich denke, da haben Sie vollkommen recht. Man hat immer so ein bisschen die Neigung dazu, die Betrachtung der Frage, wer macht eigentlich Politik, zu reduzieren auf Minister und Abgeordnete. Aber natürlich sind die Ministerialbürokratien, die Parteizentralen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraktionen und so weiter auch ganz wichtige Quellen. Und natürlich, in der Tat, also wenn wir beim Thema Mieten bleiben, es ist natürlich vollkommen naheliegend, dass all diesen Leuten, die in Berlin arbeiten, die vielleicht für die Arbeit nach Berlin ziehen, das unwahrscheinlich präsent ist, dass das ein dringliches Thema ist. Und das bleibt nicht ohne Einfluss auf die Frage, welche Themen schaffen es eigentlich auf die Agenda. Also insofern, man könnte sagen, wenn man seine Hauptstadt eben in der mit Abstand größten Stadt des Landes hat, dann wird man eben ein Stück weit großstädtisch regiert. Das lässt sich kaum vermeiden.
Lukas Haffert, Politikwissenschaftler und Ökonom aus Zürich, heute zu Gast in Tacheles im Deutschlandfunk Kultur. Welche Rolle spielt denn dieses Berlin, diese Metropolisierung der Stadt Berlin in den letzten 20 Jahren überhaupt für den von Ihnen diagnostizierten Konflikt zwischen Stadt und Land? Hat sich dadurch der Konflikt allein schon dadurch, dass Berlin nicht nur politisch, sondern mittlerweile auch wirtschaftlich eine stärkere Bedeutung innerhalb der Städte in Deutschland hat, hat sich dieser Konflikt dadurch schon verschärft, der Graben zwischen Stadt und Land vertieft?
Ich denke ja, aus zwei Gründen. Also den einen haben wir gerade schon ein Stück weit angesprochen. Der räumliche Kontext, in dem Politik gemacht wird, der ist heutzutage eben ziemlich einzigartig und ziemlich wenig repräsentativ für den Rest des Landes. Also Sie haben gerade auch die Wirtschaftsstruktur angesprochen. Auch Berlin ist eben heutzutage die deutsche Start-up-Hauptstadt. Also auch die ökonomischen Interessen, die da wichtig sind, der ökonomische Kontext, der gehört eben auch mit rein in diese Frage, welcher Kontext beeinflusst eigentlich die Wahrnehmung der Dringlichkeit von Problemen und so der Leute, die Politik machen. Das ist eben heute ein ziemlich einzigartiger Kontext. Jetzt kann man sagen, die Abgeordneten, die haben natürlich alle die Rückbindung an ihre Wahlkreise und in den Wahlkreisen, da gibt es einen anderen Kontext. Aber die Gruppe, über die wir gerade gesprochen haben, also Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die hat natürlich diese Rückbindung viel, viel weniger. Der andere Punkt, aus dem heraus ich denke, dass Berlin interessant ist und hier eine Rolle spielt, ist, dass natürlich solche Konflikte auch politisch mobilisiert werden müssen. Also es gibt natürlich immer eine Vielzahl von strukturellen Gegensätzen in einer Gesellschaft und zu jedem Zeitpunkt wird immer nur ein kleiner Teil dieser Gegensätze politisch relevant. Und da ist ja interessant zu beobachten, wie häufig doch Berlin benutzt wird als ein rhetorisches Instrument, um genau diesen Konflikt relevant zu machen.
Also die Blase.
Ist die Berliner Blase, ganz genau.
Die Latte Macchiato-Gesellschaft.
Es gibt ganz viele derartige Zitate. Frau Kamp-Karrenbauer damals, Berlin ist, wo sie die Toiletten für das dritte Geschlecht einführen. Jens Spahn sagte, in Berlin kann man nur noch auf Englisch bestellen. Sondern es wird immer dieses gegen Berlin geschossen. Mir scheint es deshalb der Fall zu sein, weil natürlich relativ viel, über das wir jetzt bisher gesprochen haben, relativ abstrakt ist. Und hier ist eben das ein symbolisches Instrument, um das konkret zu machen, um das plastisch zu machen. Also zu sagen, wenn sich die Gesellschaft weiter urbanisiert, dann wird sie so wie Berlin. Und das haben sich auch nicht Jens Spahn oder Frau Kramp-Karrenbauer ausgedacht, sondern diese Art der Großstadtkritik als ein Instrument der politischen Mobilisierung, das kennt man natürlich genauso aus anderen Ländern, also gegen Paris, gegen London. Und das kennt man natürlich auch schon aus der deutschen Geschichte.
Ja, aber mittlerweile hat sich ja dieses Berlin-Bashing, das ist ja quasi nur noch symbolisch. Alles wird so wie Berlin, weil Berlin schon so ist, wie zum Beispiel der Soziologe Andreas Reckwitz es beschrieben hat, eine Gesellschaft der Singularitäten, in der eher urbane Lebensstile gepflegt werden, in der das Leben kuratiert wird, in der Kreativität eine besondere Rolle spielt, in der die Digitalisierung schon gelebt wird und so weiter und so weiter. Das kann man alles noch sehr, sehr genau ausbuchstabieren. Das ist für Andreas Reckwitz die neue Mittelklasse, die politisch, gesellschaftlich und auch wirtschaftlich den Ton angibt. Was wäre denn so falsch daran, dass Deutschland so werde wie diese neue Mittelklasse, nämlich weltoffen, urban, zukunftszugewandt, digitalisiert und so weiter?
Naja, für einen relevanten Teil der Bevölkerung ist das eben eine Bedrohung. Also
eine wirtschaftliche Bedrohung? Eine Bedrohung Sie, des genau, Lebensstils, des Selbstverständnisses, der Identität?
Also beides. Also ich denke, dass so ein bisschen das Besondere an Berlin ist tatsächlich dieser starke Gegensatz auch in der ökonomischen Struktur. Also wenn wir sagen, normalerweise, wenn wir uns vorstellen, was sind so die Stärken des deutschen Wirtschaftsmodells, dann ist das eben noch der industrielle Kern. Und diesen industriellen Kern, den gibt es natürlich in Berlin ganz, ganz wenig. Sondern wenn wir an das Berliner Wirtschaftsmodell denken, dann ist das eben Zalando, Gorillas, Delivery Hero, also sozusagen wirklich die Digitalökonomie. Und insofern, wenn, natürlich ist das dann auch eine Bedrohung eines industriellen Wirtschaftsmodells. Und dann natürlich ganz stark in der Tat sind es Lebensstilfragen. Und damit verknüpfen sich eben auch Identitäten. Also was wir ja auch beobachten können, ist, dass ja eine Reihe von anderen Quellen von Identität eher an Bedeutung verlieren. Also sowas wie Religion spielt eben viel, viel weniger eine Rolle als Gruppenzugehörigkeitsquelle, als das vielleicht früher noch der Fall war. Da erlebt natürlich sowas wie Heimat dann auch einen Aufstieg, also eine regionale Identität mit dem eigenen Dorf, mit der eigenen Stadt. Und insofern ist natürlich die Vorstellung, ja, Berlin ist jetzt quasi die Zukunft für das ganze Land, auch ein Angriff auf diese Identitäten. Und
aber das findet doch in allen Städten statt. Also ob das jetzt, also vor allen Dingen den Universitätsstädten, weil da Zentren von Wissensökonomie entstehen können, die natürlich auch wirtschaftliche Auswirkungen haben. An die meisten mittelstädtischen Universitäten sind ja mittlerweile so kleine Technologieparks angebaut worden, in denen dann die Erkenntnisse von der Fachhochschule im Materialbau oder in der Materialerforschung dann gleich umgesetzt wird in Industrieprodukte oder Prototypen dafür. Das heißt, die Städte sind doch mittlerweile im Grunde genommen alle schon so wie das, was wir eben gerade beschrieben haben. Und das hat auch seine Auswirkungen. Also nicht umsonst geht ja Tesla in die Nähe. Die gehen nach Brandenburg, Grünheide, aber natürlich in die Nähe von Berlin, weil ihre Angestellten genau dieses städtische Umfeld und den urbanen Lebensstil suchen. Das gilt aber auch für Münster, wahrscheinlich sogar für Regensburg, Nürnberg, Passau, Essen vielleicht auch und so weiter und so weiter.
Genau. Und deshalb geht Intel nach Magdeburg. Also genau, das sind dieselben Logiken. Aber diese Städte sind natürlich trotzdem nicht die Mehrheit der deutschen Bevölkerung. Also das sind immer noch, und auch in diesen Städten, das haben wir am Anfang besprochen, gibt es natürlich ein starkes Gefälle. Also was Ihnen jetzt vorschwebt, sind eben die Innenstadtbezirke der Städte, die Sie genannt haben. Also man könnte auch sagen, das, was Sie gerade aufgezählt haben, sind eben die Hochburgen der Grünen. Aber die Frage, wie man das politisch mobilisiert, die braucht eben noch etwas, woran man das festmachen kann. Und wir reden hier ganz stark über Symbolik, über irgendwas, wo jeder eine Meinung zu hat. Und zu Passau oder Regensburg hat eben nicht jeder eine Meinung. Und ich glaube, das erklärt, warum wir diesen starken Fokus im Diskurs auf Berlin sehen.
Also für mich hört es sich immer noch so ein bisschen an, als sei es der zentrale Gegensatz eigentlich eher zwischen dieser Art von Lebensstil, der mit den Grünen eher assoziiert wird, also universalistischer Lebensstil und ein anderer Lebensstil, der auch in den Städten stattfindet, aber dann eher eine gesellschaftliche Schichtung zeigt zwischen einer eher unteren Mittelschicht und eher einer oberen Mittelschicht. Und dass das gar nicht mit dem Stadt-Land zu tun hat, mit dem Konflikt, sondern eher mit ökonomischen Bedingungen. Die einen haben an der Wissensökonomie teil, die anderen eher nicht und so weiter.
Genau. Und ganz stark natürlich auch mit Bildung. Oder? Also ein Faktor, der natürlich Stadt und Land ganz, ganz wesentlich trennt und der gleichzeitig ganz, ganz stark Lebensstile, politische Einstellungen und so weiter erklärt, ist natürlich der Anteil der Leute, die einen Universitätsabschluss haben. Aber, also jetzt gibt es sozusagen in der Sozialwissenschaft gibt es jetzt eine große Debatte, die läuft so unter dem Stichwort Komposition oder Kontext. Und das Argument, das Sie gerade gemacht haben, sagt im Grunde, sagen eigentlich, was wir hier nur sehen, ist ein Kompositionseffekt. Also die Leute mit Uni-Bildung, die zieht es in den Städten, die sammeln sich in den Städten. Und was wir als Stadt-Land-Konflikt interpretieren, ist eigentlich ein Konflikt, der was mit den individuellen Eigenschaften dieser Leute zu tun hat, die sich eben in den Städten sammeln. Aber es gibt doch relativ starke Hinweise, dass es durchaus eine Rolle spielt, in welchem geografischen Kontext sie sich mit ihren individuellen Qualifikationen, ihrem individuellen Job aufhalten. Weil die Wahrnehmung von Themen, was ist überhaupt wichtig, die bilden sie sich eben ganz stark auch auf Basis der Kontakte, die sie so haben, der Leute, die sie treffen. Die Möglichkeit, bestimmte Interessen zu entwickeln, das würde auch Reckwitz ganz explizit so sagen, die hängt natürlich von dem Angebot ab. Und das Angebot in der Stadt ist natürlich unwahrscheinlich viel vielfältiger, einfach weil da die kritische Masse überhaupt vorhanden ist, um ihr spezielles Interesse an französischer Literatur, an italienischen Filmen, an was weiß ich, zu stillen. Ganz, ganz viele dieser Lebensstilfragen können sie, selbst wenn sie sozusagen die Voraussetzungen, wenn sie so wollen, dafür mitbringen, eben eigentlich nur in der Stadt richtig ausleben. Und das ist in ländlichen Regionen eben viel, viel schwieriger. Und deshalb gibt es eben doch diese Rolle des Kontextes, dass es eben eine Rolle spielt, wo sie mit ihrer persönlichen Bildungs- und Berufsbiografie am Ende landen.
Sind denn die Verlierer der Modernisierungsprozesse dann tatsächlich deshalb Verlierer, weil sie auf dem Land leben? Oder leben die dann doch auf dem Land, weil sie Verlierer sind? Meine These. Wenn das überhaupt stimmt, ne? Man kann ja auch auf dem Land leben und Gewinner sein, zum Beispiel in hochentwickelten bayerischen Regionen, wo man nicht das Gefühl hat, dass da ein ökonomisches Gefälle zwischen Stadt und Land stattfindet, eher umgekehrt, also dass die ärmeren Teile eher in der Stadt sind, in der Gegend von Fürth und Erlangen und sowas.
Genau, es gibt natürlich gerade in Süddeutschland, aber insgesamt in Westdeutschland gibt es viele ländliche Regionen, die überhaupt nicht ökonomisch abgehängt sind, sondern die also an der deutschen Exportweltmeisterschaft ganz konkret Anteil haben und profitieren. Bei den Lebensstilfragen gibt es natürlich diese Unterschiede trotzdem. Und insofern ist es eben vielleicht etwas verkürzt, hier gerade in Deutschland nur nach ökonomischem Gewinner- oder Verliererstatus Ausschau zu halten, sondern es geht eben auch sehr, sehr stark um Einstellungen letztlich zu Fragen wie Einwanderung, wie Gleichstellung und so weiter. Und da sieht man dann diese Unterschiede schon. Also natürlich haben Sie recht, diejenigen, die, also sozusagen die Verlierer in den Verliererregionen, wenn Sie so wollen, das sind natürlich so ein bisschen die Zurückgebliebenen, denn ein Problem dieser Räume ist natürlich die Abwanderung der potenziellen Gewinner. Die gut Ausgebildeten, die jungen Leute, insbesondere die jungen Frauen, die verlassen diese Region. Also da gehen dann sozusagen die Gewinner in die Städte. Und wer dann zurückbleibt, jetzt in der Extremsituation, ist dann Verlierer. Und es kommt noch hinzu, dass die Gewinner dann verschwinden und dass es dann sagen noch ein weiteres zum Verlierer gemacht werden.
Also wenn der Konflikt zwischen Stadt und Land wirklich politisch folgenreich ist, und das ist ja Ihre These, dann müsste es ja so sein, dass das irgendwie auch in einem Stadt-Land-Bewusstsein sich artikulieren lässt, das dann politisch zu einer Gruppe wird. Und dann sind wir beim Begriff wir vom Land und wir in der Stadt und haben so eine identitätspolitische Richtung eingeschlagen. Sind denn Stadt und Land heutzutage tatsächlich noch geeignet, so Wir-Gruppen zu bilden und so eine politische Identitätsstiftung hinzubekommen?
Ja, sind sie. Und ich würde auch nicht sagen heutzutage noch, sondern tatsächlich wieder stärker als früher. Also das kann man sehen in Umfragedaten, dass eben die Identifikation mit der eigenen Art von Region stark zunimmt und auch, dass die Abgrenzung zur anderen Art von Region stärker wird. Diese Identifizierung ist aber natürlich nicht die gleiche, sondern woran denken Leute auf dem Land, wenn die sich mit dem Land identifizieren? Na, dann denken die, wir auf dem Land, wir sind bodenständig, wir sind hart arbeitend, wir sind normale Leute. Städter identifizieren sich eher dann als eben weltoffen, kulturell interessiert, kosmopolitisch. Also da hängt eben ein Bündel von Gruppeneigenschaften dran, von denen man denkt, dass die sozusagen in dieser geografischen Zugehörigkeit zum Ausdruck kommen. Und insofern gewinnt das an Bedeutung, ja.
Der Konflikt von Stadt und Land ist zurück. Zu Gast in Tacheles im Deutschlandfunk Kultur war der Ökonom und Politikwissenschaftler Lukas Haffert. Sein Buch trägt den Titel Stadt, Land, Frust. Erschienen ist es im CH Beck Verlag. 190 Seiten kosten 14,95 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio. Und im Internet. Unter deutschlandfunkkultur.de.